Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist die Epistel für diesen Sonntag in der Apostelgeschichte im 9. Kapitel.
Saulus schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit der Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar seine Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging und kam in das Haus und legte die Hand auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend, und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei.
Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Lukas überliefert uns in der Apostelgeschichte die wunderbare Geschichte von der Bekehrung des Apostels Paulus. Und das ist sprichwörtlich und sprachprägend geworden. So gewaltig ist die Geschichte. Man redet heute noch in der deutschen Sprache, wenn einer seine Meinung grundlegend ändert, davon, dass er vielleicht vom Saulus zum Paulus wird. Und man redet auch noch von Damaskus-Erlebnissen, wenn Leute ganz besonders Aufwühlendes und Umwendendes erfahren in ihrem Leben. Sprichwörtlich geworden in der deutschen Sprache. Eine wunderbare Geschichte und eine von den biblischen Geschichten, die wir aus verschiedenen Perspektiven kennen. Und das ist auch sehr besonders. In unserer Sonntagsepistel berichtet Lukas, wie es war, und gibt ganz nüchtern wieder, was damals geschehen ist. Später in der Apostelgeschichte zitiert er Paulus, wie der selber beschreibt, wie es ihm da ergangen ist vor Damaskus. Und das gibt Paulus wiederholt wieder. Also eine ganz wesentliche Begebenheit, die Bekehrung des Apostels Paulus, eine Geschichte mit erheblicher Dramatik, der Verfolger des Christentums wird zum Prediger und Missionar. Und wir erfahren ein klein wenig davon, wie das geschieht. Es geschieht in der Begegnung mit Christus. Das ist das Risiko, das einer auf sich nimmt, der die Christen verfolgt. Jetzt mal von außen betrachtet. Normalerweise würde man sagen, es ist ein Risiko für die Christen, wenn sie verfolgt werden. Aber Paulus als Christenverfolger ist hinter denen her, die dem Herrn Christus nachgehen. Und damit ist Paulus, wenn auch mit bösen Absichten, schon auf einem Weg der Christusnachfolge. Das wird ihm nicht so klar gewesen sein. Aber so ist es. Und wer Christus nachfolgt, von dem lässt sich Christus finden. Dem begegnet der Herr. Und so geschieht's. Vor Damaskus ist plötzlich Schluss mit dem Weg der Verfolgung. Paulus wird angehalten, Paulus kommt zum Stehen und es begegnet ihm einer, mit dem er offensichtlich nicht gerechnet hat. Man muss ihm den Vorwurf machen, dem Paulus, dass er das junge Christentum nicht so recht ernst genommen hat und gedacht hat, der Herr Christus, der ist gestorben und begraben, es gab ein paar Unstimmigkeiten mit dem Platz auf dem Friedhof, möglicherweise, wer weiß das schon so genau, aber die Sache ist eigentlich vorbei und ausgestanden. Aber so ist es nicht, sondern Christus weiß sich selbst verfolgt in der Verfolgung seiner Gläubigen. Christus identifiziert sich mit den Menschen, hinter denen Paulus daher ist. Und das finde ich nebenbei gesagt sehr tröstlich für Christen, wo immer sie Verfolgung irgendeiner Art auszuhalten haben. Der Herr Christus sagt dem Paulus nicht, was stellst du denen nach, die an mich glauben? Sondern er sagt wörtlich, Saul, was verfolgst du mich? Der Herr ist bei denen, die leiden um seines Namens willen. Der Herr ist bei uns, wenn uns jemand anficht, darum, dass wir Christen sind. Der Herr nimmt es persönlich, was Menschen seinen Geschwistern, seinen Gotteskindern antun, im Guten wie im Bösen. Was verfolgst du mich? Und Saul erlebt, dass seine Verfolgung offensichtlich ans Ziel gekommen ist. Er hat Christus erreicht. Oder Christus, sagen wir es andersrum, hat den Paulus erreicht und gefunden. Und gebietet ihm Halt auf dem Weg der Verfolgung, und bringt ihn zum Stehen, nein, er bringt ihn sogar zum Liegen. Paulus hält das nicht aus, er fällt auf den Boden in dieser Begegnung. Und dann, als er sich wieder aufrappelt, ist er an der absoluten Grenze seiner Möglichkeiten und seines Daseins angekommen. Er sieht nichts mehr. Das bisschen, was er vom Herrn Christus gesehen haben kann in dieser Begegnung, hat seine Augen vollständig geblendet. Paulus ist blind. Und der vorher das Christenverfolgungskommando befehligt hat, der ist nun darauf angewiesen, dass er sich mühsam vom Boden aufrappeln kann und dass die anderen ihn bei der Hand nehmen und irgendwo hinbringen, wo man ihn dann barmherzig im Schatten ablegen kann in Damaskus, im Haus eines Judas, in der Straße, die Gerade heißt. Und Paulus liegt da in der Ecke und isst und trinkt nichts, und das 3 Tage lang, und dann ist er in Damaskus wirklich sehr am Rande seines Lebens angekommen. Da ist nichts mehr, was Paulus auszurichten und zu bestimmen hätte. Es ist ganz und gar seinen Händen entnommen. Christus hat die Wegweisung übernommen für diesen Menschen. Und er liegt da in der Ecke und betet. Soweit die Geschichte von der Bekehrung des Paulus. Es gibt eine zweite Bekehrungsgeschichte in unserem Abschnitt, die finde ich auch sehr interessant. Das ist die Bekehrung des Hananias. Der Hananias ist ein Christ in Damaskus, offensichtlich erster Generation, sehr früh zur Kirche und Gemeinde dazugekommen, von dem wir sonst eigentlich nichts wissen. Und in meinem früheren Stadtteil in Berlin hat eine evangelische Gemeinde ihre Kirche nach dem Hananias benannt und hat gemeint, sie täten damit was Gutes, aber der ist so unbekannt, dass die Hananias-Gemeinde noch Glück gehabt hat, wenn sie dienstliche Post an die Ananas-Gemeinde geschickt bekommt. Immerhin, dieser ganze Unfug kommt komplett an. Die Briefträger wissen, das ist die Gemeinde, von der man nicht genau weiß. Hananias, ein sonst unbekannter Christ, keiner aus der ersten Reihe. Ich meine, wenn wir den Apostel Paulus nicht hätten, das wäre zumindest für die Theologen entsetzlich, was uns im Neuen Testament damit abhanden käme, was wir dann nicht hätten an Briefen und an dort entfalteter Theologie. Wir würden bei ganz vielen Fragen im Nebel stochern, wenn Paulus nicht klar formuliert hätte, wie es ist und wie der Herr Christus es haben will. Aber der Hananias, brauchen wir den? Liebe Schwestern und Brüder, ohne den Hananias gibt es keinen Apostel Paulus. Ohne diesen einfachen Christen, der an keiner weiteren Stelle vorkommen muss in der Kirchengeschichte, als nur mit diesem einen Botengang, zu dem der Herr Christus ihn gebraucht. Ohne diesen Mann, der ein einziges Mal an der richtigen Stelle war, aber das gründlich. Ohne den wäre der Heidenmissionar und Apostel Paulus nicht zu denken in der christlichen Gemeinde. Gott nutzt seine Möglichkeiten und seine Mitarbeiter, nicht nur die hohen Theologen. Ich habe den Eindruck, viel lieber und viel öfter und viel intensiver die ganz normalen Leute, den Hananias. Und Hananias hat eine Bekehrung vor sich in dieser Geschichte, denn Gott ruft ihn und will ihn in Dienst nehmen und sagt, du geh mal zu dem Saul da in der geraden Straße, in dem besagten Haus, der liegt in der Ecke und wartet auf dich. Der braucht dich jetzt, dass du ihm hilfst, dass er wieder auf die Füße kommt. Und der Hananias sagt, nein, Herr, das kommt überhaupt nicht in Frage. Lieber Herr Jesus, ich weiß genau, wer das ist. Ich weiß, was der auf dem Kerbholz hat. Du lädst dir da einen ein in deine Kirche und Gemeinde, der nichts Gutes bedeutet. Das ist ein Verfolger des Christentums allererster Güte und der hat meinen Haftbefehl in der Tasche. So der Hananias. Alle guten und vernünftigen und wesentlichen Gründe sprechen dagegen, diesen Botengang für den Herrn Christus auszuführen. Vernünftigerweise macht der Hananias im Blick auf den Paulus gar nichts und lässt ihn da in der Ecke liegen. Und das weiß er. Liebe Schwestern und Brüder, manchmal ist das bis heute so, dass Sachen zu tun sind für die christliche Gemeinde. Und man hat vielleicht das Gefühl, sollte ich das tun? Und es sprechen gute persönliche Gründe, gewichtige Gründe dagegen. Ich will da nicht hingehen. Ich kann das nicht. Das überfordert mich. Das halte ich nicht aus. Da bin ich nicht gemacht dafür. Und das geht nicht nur den Gemeindegliedern so, sondern auch den Pastoren. Es gibt Besuche, die unterlasse ich lieber, wenn es nach mir geht, weil ich weiß, da kriege ich eine halbe Stunde den gesammelten Hass auf die Kirche übergekügelt. Schon mal erlebt? Da fühlt man sich, naja, nicht gerade wie neugeboren hinterher. Das gibt's. Und manchmal weiß man es vorher und man neigt dann dazu zu sagen, nee, lieber Herr Christus, schick da jemand anders hin. Ich kann das nicht so gut. Das ist nicht so meins. Ich bin da nicht gemacht dazu. Der Hananias ist völlig verständlich und völlig klar und völlig einleuchtend in dem, was er weiß über den Saul und in seinen Gründen, da nicht hinzugehen. Und dann geht die Geschichte aber weiter damit, dass der Hananias bei Saul ist und ihm die Hände segnend auf den Kopf legt, noch bevor er ihn anspricht und sagt: Lieber Bruder Saul, unser gemeinsamer Herr Christus schickt mich. Du weißt ja schon Bescheid. Er geht doch hin. Warum, liebe Schwestern und Brüder? Was passiert da? Ich nenne es die Bekehrung des Hananias. Zunächst, das ist keine Bekehrung in dem evangelikal üblichen Sprachgebrauch. Hananias ist schon Christ. Es geht nicht um die große Lebenswende, sondern es geht mehr um eine von den kleinen, fast alltäglichen Bekehrungen, die es aber auch gibt, dass man seine Meinung ändert. Der Herr Jesus erzählt mal ein Gleichnis von einem Vater mit zwei Söhnen, für die damalige Zeit ein ziemlich unmögliches Gleichnis. Der Vater sagt dem einen Sohn: Geh in meinen Weinberg und arbeite da. Und der Sohn sagt: Klar, Vater, mache ich, kein Problem, sofort, was soll ich tun? Und sagt also zu, und dann überlegt er sich's anders. Sowas kommt leider gelegentlich vor, in den besten Familien. Und die Arbeit bleibt liegen. Und dann hat der Vater ja noch den zweiten Sohn, und dem sagt er auch: Geh in den Weinberg. Und der sagt: Nö, ich habe keine Lust. Oder ich mache gerade was anderes. Oder die Arbeit ist mir zu beschwerlich oder was auch immer. Er sagt jedenfalls nein. Ich wundere mich ein bisschen, dass es damals schon solche Söhne gegeben haben soll. Heute ist das, glaube ich, nicht so verblüffend. Es kommt ab und zu auch vor, dass ich meinem Sohn irgendwas sage und er sagt: Nein, das mache ich jetzt nicht. Ist in Ordnung. Ziehen wir durch. Kommen wir klar damit. Aber dann passiert bei diesem Sohn, der Nein gesagt hat, dass er offensichtlich nochmal drüber nachdenkt. Und dann geht er doch und erledigt doch das, was ihm aufgetragen ist. Hat der Hananias vielleicht auch nochmal drüber nachgedacht? Die Sache unter anderem Gesichtspunkt gesehen? Nochmal genau gehört, was der Herr Christus eigentlich da von ihm haben will? Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, sagt der Herr Christus. Vielleicht gibt dann doch beim Hananias letztlich das Wort des Herrn den Ausschlag gegenüber allen persönlichen Bedenken, gegenüber allem, was man weiß und vermutet und für sicher hält. Christus bittet ihn darum. Und da geht er. Er geht hin und begrüßt den Saul als Bruder im Herrn Christus. Der, der mein Feind war, der mich verfolgen und um meine Lebensmöglichkeiten bringen wollte, ist mein Bruder geworden durch Jesus Christus. Das erlebt der Hananias damals in Damaskus. Und da kann man nur sagen, gut, dass er seine Erfahrung und sein Wissen über Bord geworfen hat, dass er gesagt hat: Ich will jetzt nicht bei dem bleiben, was ich zu wissen meine, was ich im Griff habe, was ich steuern kann, sondern ich will mich verlassen auf das, was der Herr Christus sagt. Wer hat denn den Überblick über die Kirche und über das Leben? Das sind doch nicht wir, das ist doch Gott. Und Gott äußert durch Christus, dass er diesen Paulus braucht. Und da geht der Hananias hin und nimmt ihn auf in die Gemeinde. Ich kann mir annäherungsweise vorstellen, wie der Hinweg war für den Hananias, da er noch nicht wusste, was ihm da begegnet. Der Rückweg wird deutlich anders gewesen sein. Denn er findet in Saul wirklich den neu gewonnenen Bruder. Er findet in Saul wirklich den, dem Jesus Christus wie dem Hananias und wie jedem von uns Sünde und Schuld abnimmt und den er neu leben lässt. Die Geschichte der Bekehrung des Paulus wird dann anschließend ganz knapp wiedererzählt, zu Ende gebracht. Der Paulus kann wieder sehen durch das, was ihm Hananias zuwendet und zuspricht, und macht dann nach 3 Tagen Fasten in Damaskus das, was am dringendsten und am nötigsten ist. Er lässt sich taufen. Entschuldigung, es war ein bisschen gemein. Er lässt sich taufen als erstes und regelt zuerst das Grundsätzliche und dann isst und trinkt er. Beides gehört zusammen, natürlich. Er führt sein Leben weiter Aber er führt es so, dass es der Herr Christus weiterführt, dass er zusammengehört mit der Gemeinde und mit den Christen. Ananias kann sagen, ich war dabei. Ich habe dazugehört. Mich hat der Herr Christus auch gebraucht, um seine Kirche zu bauen. Ohne den Ananias kein Apostel Paulus. Ich vermute, dass dieser schlichte und einfache Christ aus Damaskus damals, den wir nur aus dieser Geschichte kennen, dass der nicht besonders stolz war auf das, was er getan hat. Es war ja auch mehr die Erfahrung, dass der Herr Christus seine Schwächen und seine Unfähigkeit überwunden hat und ihn trotzdem eingesetzt hat. Er hat vermutlich nach eigener Aussage nur das getan, was halt dran war. Er würde vielleicht selber gar nicht genau sagen können, warum er genau zum Saul gegangen ist. Es braucht uns auch nicht zu beschäftigen. Er ist gegangen. Er hat sich senden und gebrauchen lassen vom Herrn Christus. Und das geschieht in 2000 Jahren Kirchengeschichte immer wieder, bis heute und solange die Kirche da ist. Dass Christus uns, ganz normale Christen, einsetzt für seine Dienste. Manchmal so, dass wir es merken, dass wir es vorher gesagt kriegen, dass wir vorher sogar unsere Bedenken äußern oder bewältigen können, manchmal völlig überraschend. Christus gebraucht uns, damit das Zeugnis von seiner Wirksamkeit, das Zeugnis von Gottes Wahrheit weitergeht, damit andere mit uns in Christus ihren Heiland finden. Der Rückweg ist beglückend, wenn man einen Besuch gemacht hat, vor dem man sich gefürchtet hat. Es kommt in christlichen Besuchsdiensten gelegentlich vor. Und es war gut. Und man hat geschwisterlich das erleben dürfen. Und man hat gemerkt, der Herr Christus ist da bei uns. Und er hilft und dient uns. Und er macht's gut. Wunderbar. Dann kann man jubeln und singen auf dem Rückweg. Wie der Ananias. Oder wie ich manchmal im Auto. Es ist gut, dass keiner dabei ist normalerweise. Nach musikalischen Gesichtspunkten ist das nicht immer einwandfrei. Da kann man sich freuen und Gott danken. Eins steht fest. Der Hinweg war auch schon nicht Gott verlassen und Mutterherz allein. Sondern auf dem Hinweg hat der Herr Christus den Ananias begleitet und geführt. Anders geht's nicht. Und anders sind wir nicht unterwegs als Kinder unseres Gottes durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Wir lassen bitte doch die traditionelle Überschrift, die Bekehrung des Apostels Paulus, über dem Text und freuen uns aber an der Bekehrung des Christen Ananias und lassen uns beides dazu dienen, uns zu erinnern, wie der Herr Christus selbst für uns, für seine ganze Kirche sorgt, alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.